Generation Therapy, der Safe Space Podcast für alle, die sich für eine Therapie interessieren, eine machen oder sich über ihre vergangenen Erfahrungen austauschen wollen.
Hallo Vanessa.
Hallo.
Wir sind schon wieder in der nächsten Folge angekommen und ich freue mich total, dass du da bist heute und freue mich, mich mit dir auszutauschen. Und vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und vielleicht uns erzählen, wie es dir heute geht und wie deine Woche so war.
Ja, also ich bin Vanessa. Wir kennen uns jetzt auch schon seit einer sehr langen Zeit. Ja, wie war meine Woche? Ich habe sehr viel gearbeitet, aber hatte auch einen perfekten Ausklang. Wir hatten Afterwork. Afterwork-Party mit dem gesamten Träger, das war gut. Und ja, ich freue mich, dass Wochenende ist und gleichzeitig bin ich hier gerade total aufgeregt.
Ja, aber ich kann dir verraten, ich bin genauso aufgeregt vor jeder Folge, weil ich echt merke, es ist immer so ein krasser Unterschied von Person zu Person, wie es funktioniert. Man weiß immer nicht, was einen so erwartet. Ich bin ja, total froh, dass ich irgendwie jetzt bisher alle Leute immer kenne. Das ist echt so ein bisschen Komfortzone, hilft mir auch, es zu üben, weil es ist für mich ja auch immer wieder eine neue Situation. Ja, und deswegen kann ich dich da nur abholen, dass das ein Gefühl ist, was wir beide haben. Aber ich denke, das kriegen wir super hin und sehe da absolut kein Problem, da weiterzumachen. Und du bist ja Experte in deiner eigenen Geschichte und deswegen wird das heute ganz spannend mit dir.
Abfahrt.
Was hast du gesagt?
Abfahrt.
Siehst du, ich habe hier irgendwie so blöde Kopfhörer auf, ich höre dich gar nicht so gut, aber warte mal, vielleicht mache ich das einfach. So ein bisschen daneben.
Ja, kannst du das nicht lauter
stellen? Du hast so super isolierte Kopfhörer, irgendwie ganz komisches Gefühl.
Okay.
Ja. Ja, vielleicht starten wir einfach mal direkt.
Ja.
Wie ich ja alle meine Gästinnen frage, interessiert mich, welcher Song dich gerade begleitet im Alltag oder vielleicht auch in einem Moment, wo es dir mal nicht so gut geht oder wo es dir besonders gut geht.
Ja.
Damit ich dir später auf die Liste packen kann für alle.
Also ein Song, der mich schon seit meiner Jugend begleitet, ist hier von Metro Station, Shake It. Das ist halt einfach ein Song, da habe ich nur positive Erinnerungen zu. Und da ich generell ein sehr, sehr feinfühliger Mensch bin und mich von Musik sehr gut positiv manipulieren lassen kann, ist das so halt der Go-To-Song, wenn ich mal so richtig scheiß Laune habe, weil da kann ich einfach nur lächeln. Ja.
Ja. Genau. Ja, ich glaube, ich kenne den sogar auch. Wahrscheinlich haben wir den auch schon mal zusammen gehört in
Bestimmt.
Den letzten Jahren. Vanessa ist nämlich immer eine Person, die sobald irgendwie so Hip-Hop-Musik angeht, erstmal ihre Dance-Moves rauspackt.
Ja, da wird erstmal abgetwerkt, ey.
und das macht dann immer total Spaß zusammen. Ich habe mir überlegt, ich will heute auch noch einen Song auf die Liste packen, damit der auch ein bisschen schneller mal voll wird, die Playlist. Mich begleitet nämlich gerade von Chris Brown, No Guidance. Der macht irgendein Feature mit jemand anderem, habe ich jetzt natürlich schon wieder vergessen. Das habe ich heute Morgen gehört. Und der Text ist so empowernd, der geht irgendwie von der Lyrics her, interpretiere ich es für mich so, dass er mich in dem, was ich tue, total stärkt. Und er singt immer, you got it, girl, you got it, girl. Und es hat mir total geholfen, heute Morgen wieder so meine Ängste, die ich natürlich auch habe, hier jedes Mal vor so einer Aufnahme, mich zu pushen und zu sagen, so ey, es ist jetzt schon die vierte Folge. Oder ist es sogar schon die fünfte jetzt mit dir? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber genau.
Ich glaube, das ist, müsste jetzt die vierte sein.
Ja, das müsste jetzt die vierte. Ja, danke, du weißt es irgendwie besser als ich. Treuer Fan hier.
Sehr gerne.
genau, und den packe ich auch mit auf die Liste.
Ja.
Und deswegen würde ich jetzt mal den Übergang dazu schaffen, dass wir vielleicht einfach direkt mal starten. Du hast ja auch eine Therapie schon gemacht oder schon einige hinter dir.
Ja, ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, drei oder vier Therapien hinter mir, ja.
Ja, und vielleicht magst du uns mal ganz am Anfang mitnehmen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du dich für diesen Weg entschieden hast.
Ja, also das Spannende war, dass ich schon ziemlich früh gemerkt habe, dass ich anders ticke als meine MitschülerInnen oder meine FreundInnen und dass ich Dinge sehr oft sehr anders wahrnehme, anders verarbeite, dass ich sehr emotional bin und ja, Dinge mich einfach viel schneller angefasst haben als andere. Und ich dadurch natürlich auch oft in Konflikte geraten bin, weil egal ob Verletzungen oder ja, auch Aggression, alles habe ich sehr intensiv wahrgenommen. Ich bin auch ein sehr impulsiver Mensch gewesen. Also die Impulsivität ist immer noch da, aber die hat sich ja sehr, sehr runtergedrosselt, würde ich sagen. Genau, und ich war immer sehr viel, sehr doll, was halt von meiner Umwelt als negativ wahrgenommen wurde. Und ich habe mich halt immer falsch gefühlt. Auch meine Mutter hat mir immer wieder gerückmeldet, ja, und du musst doch nicht immer so negativ auffallen und reiß dich mal ein bisschen zusammen, sei nicht immer so laut, sei nicht immer so aggressiv, so impulsiv, so, ja, ich habe auch immer schnell geweint. Also ich war sehr schnell immer sehr überwältigt von meinen Gefühlen und das hat mich sehr, sehr lange begleitet und auch dieses Gefühl von, ich bin nicht richtig. Und irgendwann, also es hat mich ja dann natürlich auch in all meinen Beziehungen total beeinflusst, ne? Also sei es freundschaftliche oder partnerschaftliche, weil das natürlich für alle Beteiligten sehr, sehr anstrengend ist, ne? Für mich, die sich da total missverstanden fühlt und ich meine das ja eigentlich immer nur gut und will irgendwie alles richtig machen und scheitere dann daran, dass meine Gefühle mich kontrollieren und nicht ich sie. Und meine Gegenüber, die das halt sehr schwer einsortieren können und damit irgendwie auch jonglieren mussten, was ja auch unfair ist. Und da habe ich dann vor vielen, vielen Jahren, also ich bin jetzt 33 und ich hatte meine erste Therapie, glaube ich, mit 23. Da war ich das erste Mal dann auch stationär untergebracht, weil ich gemerkt habe, es ist mir alles zu viel. Also ich hatte quasi wie so ein Burnout und hatte dann dort Gesprächstherapien, Gruppentherapien. Das sind auch so die hauptsächlichen Therapieformen, die ich jetzt so für mich mitgenommen habe. Genau, und ja, dann lernt man ja immer mehr über sich kennen, man versteht sich immer mehr, man merkt, okay, ich verhalte mich das und deswegen so. Es war ein langer Weg. Und ich habe dann mit 27 dann auch meine erste Diagnose ADHS bekommen. Ja, was soll ich sagen, war augenöffnend, wa?
Ah, okay, ja, macht alles Sinn.
Ja, ja, naja, weil man das erste Mal, also ich meine, diese Label sind natürlich auch immer, also man kann über diese ganzen Labels streiten, aber Fakt ist, mir hat das in dem Moment total geholfen, das irgendwie kategorisieren zu können und zu wissen, war, also warum ich so reagiere, wie ich reagiere. Und ein großer Schlüssel für mich war dann eine Verhaltenstherapie, die ich angefangen hatte, weil ich dann Verhaltensweisen, die maladaptiv sind, also sprich mir nicht gut tun, dann halt quasi umprogrammieren konnte in Verhaltensweisen, die mir gut tun. Und mein Leben hat sich dadurch richtig krass verändert. Mhm. Also es war für mich wirklich wie auf einmal aufatmen, weil ja, man sich versteht und weil auf einmal, also mir ist ganz wichtig zu erwähnen, ich wollte die Therapie nicht, um endlich akzeptiert zu werden, ne, weil ja, man will sich ja jetzt nicht unbedingt für andere verändern, man sollte sich für sich selber verändern wollen, aber trotzdem muss man ja auch sich selber in den Spiegel anschauen und sagen, ey, du hast da auch einen großen Anteil dran und sich in eine Opferrolle zu stellen, was ich auch lange gemacht habe, das wollte ich einfach nicht mehr. Mhm. Ich wollte Verantwortung für mein Verhalten übernehmen. Und ja, das hat mir sehr geholfen.
Ja, es klingt so ein bisschen so auch zu lernen, empathisch mit sich so, zu sein selber, ne? Also,
Ball,
weil so du dieses Opferrolle gerade gesagt ja, hast, kenne ich absolut auch und ist aber so ein bisschen so ein, also ich meine, einerseits konntest du dich halt vielleicht einfach in bestimmten Momenten nicht anders verhalten, weil es einfach Dinge gab, die aufzuarbeiten sind, die du erlebt hast.
Ja.
Und da einfach mit sich in dem Moment empathisch zu sein, zu sagen, ey, ich kann gerade nicht anders oder ich konnte nicht anders. Mhm. Und dann aber irgendwie Schritt für Schritt damit zu arbeiten und dann auch zu wissen, wie kann ich mich in dem Moment besser verhalten, was heißt besser, anders verhalten, damit es für mich auszuhalten ist, aber auch für andere Personen. Ja,
ja,
kann
total.
Ich voll relaten, ja.
Ja, total. Der Punkt ist halt auch, dass man so, also ich spreche jetzt mal für mich, ich so überfordert war teilweise in Situationen, die eigentlich von außen betrachtet gar nicht so tragisch waren. Und ich aber so einfachste Sachen im Alltag teilweise gar nicht richtig bewältigen konnte, ohne, also auch was du gesagt hast mit diesem sich selber gegenüber empathisch sein, sich halt auch erstmal verstehen lernen und sagen und sich selber zu sagen, ja, das hatte einen Sinn, warum du das so für dich gecoped hast. Und dieser Sinn, das war überlebensnotwendig in meiner Vergangenheit. Ja. Und das hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen, ein bisschen gnädiger zu mir zu sein. Also der innere Kritiker in mir ist immer noch sehr, sehr groß.
Hm.
Ich habe aber auch gelernt, den ein bisschen leise zu stellen. Und ja, das macht es mir angenehmer. Und dadurch haben sich meine Freundschaften auch total krass verändert. Also ich habe sehr tiefe Freundschaften, schöne Freundschaften, die auf viel Ehrlichkeit basiert sind und wo man sich gegenseitig auch sagen kann, wenn etwas mal zu viel ist und ich dann auch die Möglichkeit habe, mich zu reflektieren.
Ja.
Und genauso auch in meinen Beziehungen, ne? Die haben mich ja sehr, sehr beeinflusst und auch wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, ich bin so verdammt dankbar, weil gerade meine partnerschaftlichen Beziehungen mir einen großen Spiegel vorgezeigt haben und mir gezeigt haben, oha, ja, da musst du nochmal hinschauen und ich bin super dankbar und glücklich, gerade in einer sehr gesunden Beziehung zu sein, weil ich einfach viel mehr gesündere Anteile in mir drin habe. Ja,
ja, ich musste gerade so kichern, lachen, gar nicht, weil ich es lustig finde, sondern weil ich, auch das habe ich jetzt auch schon in der letzten Folge gesagt, einfach wirklich, dass sich gerade so auch wie so ein Faden durchzieht, dass echt mir alle in den Gesprächen sagen, dass sie das in ihren partnerschaftlichen Beziehungen am meisten spüren.
Ja.
So, ja, dieser Spiegel, den du gerade erwähnt hast, irgendwie so ein, wie ist die Person gegenüber? Man sucht sich ja tendenziell auch eher Leute, die einem Elternteil ähneln, aber meistens das der konfliktbehaftete Kontakt.
Ja, also das ist so spannend. Ich habe mal gelesen, dass gerade wenn man noch sehr unbewusst mit sich ist, man sich den Elternteil aussucht, wo die Beziehung nicht funktioniert hat und man versucht halt diese Beziehung immer wieder zu reparieren in dieser,
ja,
in diesem Kontext und scheitert dann daran und man retraumatisiert sich quasi immer wieder. Und das war super hart, das zu lesen und gleichzeitig total augenöffnend.
Ja, ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit so einer Gewohnheit zu tun. Man hat es halt irgendwie so gelernt, diese Art von Beziehung zu der Person, deinem Elternteil, wer auch immer dich begleitet hat in deiner Kindheit. Und das ist halt ein Beziehungsmuster, was man erlebt hat.
Mhm.
Und dann, glaube ich, zieht man halt eher die Leute dann auch an, die das auch so widerspiegeln, weil man kennt es ja nicht anders und man denkt irgendwie, es muss halt so sein, so ist es halt so. Und zumindest war das für mich so, dass es gar nicht so diesen Gedanken daran gab, es geht auch anders. Es gibt Menschen, die können mich so behandeln, wie ich sie auch behandle. So, weil ich auch immer das Gefühl eher hatte, dass ich da total liebevoll bin. Ich bin total offen, ich brauche die Person. Gleichzeitig aber auch, ne, aber ich brauche dann auch so das Gleiche zurück und das hat halt nie funktioniert, sondern es war immer so ein Kämpfen für etwas.
Ja.
Kämpfen dafür, geliebt zu werden, kämpfen dafür, gesehen zu werden von der anderen Person, was ja dann dazu geführt hat, dass man irgendwie sich selbst auch total verstellt und man irgendwie gar nicht.
Ja, sich auch verliert, also absolut, ich kann dem nur zustimmen, bin there, done that. Und ich finde es auch immer bemerkenswert, wenn man bemerkt, dass ja die Person, die dann einem gut tut, dann auf einmal total langweilig erscheint. Also so war es damals für mich. Wenn ich in einer Beziehung oder in einer Bekanntschaft gesteckt habe, wo mein Gegenüber eigentlich total gut für mich gewesen wäre, hatte ich so das Gefühl, oh nee, mir fehlt hier die Aufregung, die Schmetterlinge,
so krass,
das ist irgendwie alles super langweilig und bin dann halt dorthin gegangen, wo ich den Thrill hatte.
Wo es Drama gab.
Wo es Drama gab, weil, surprise, meine Kindheit war Drama und das habe ich gekannt und spannend. Und
das ist so ein Spiegel von, das sind Emotionen.
Ja, genau.
Und wenn eine Person aber total also ich meine auch die andere Person, die für dich perfekt erscheint oder passend erscheint, kann ja trotzdem auch Struggle haben, aber ich meine trotzdem so eine Ruhe in sich zu haben, wo Emotionen durch oder Liebe auch gezeigt wird, wenn man einfach ein normales Gespräch miteinander hat und man eine wertschätzende Auseinandersetzung hat zum Beispiel. Also man kann sich streiten und trotzdem merkt man aber, man wird irgendwie geliebt von der Person. Mm.
Ja, es ist nicht mehr so existenziell. Mhm. Also, weil das war für mich damals auch immer ein sehr, sehr großes Problem, sobald es Streit gab, sobald ich kritisiert worden bin, dass ich nicht gesehen habe, dass die Person eigentlich nur wollte, dass wir in Beziehung gehen und in Verbindung gehen und gemeinsam das Problem lösen, sondern ich habe diese Person direkt als Feind wahrgenommen. Du bist gegen mich, du stimmst mir nicht zu. Und ja, dann wurde das sogenannte Fass aufgemacht. Mhm. Und ja, ich habe dann halt so lange gekämpft und habe, bis ich gemerkt habe, ich kämpfe hier gerade gegen nichts und wieder nichts, eigentlich nur gegen mich selbst. Und das ist super kräfteraubend und ja, macht die Beziehung am Ende halt auch kaputt, anstatt zu sehen, dass es eigentlich super viel Vertrauen ist, was mir mein Partner da gegenüber bringt, dass er auf mich zukommt und sagt, hey, mir ist da was aufgefallen, ich will das mit dir klären und das nicht mit sich selber ausmacht oder irgendwie passiv-aggressiv wird. Ja. Was ich halt auch noch bemerkt habe durch die Therapien, dass sich dann auch sowohl mein Typ Mann verändert hat und auf was ich achte und das, was mir gut tut, auf einmal gar nicht mehr langweilig erscheint und die Männer, die in Anführungsstrichen so die Bad Boys für mich waren, eher so das sind, was mich total abstoßt und das war auch total schön, das für mich zu erkennen, zu sagen, ey, du tust dir gerade selber gut mit deinen eigenen Entscheidungen. Ja, und auch Freundschaften. Ich habe ganz stark aussortiert und einen sehr viel kleineren Kreis und bin damit sehr dankbar und fühle mich damit auch irgendwie total reich, weil ich weiß, das sind Menschen, die bewundere ich, die liebe ich, die geben mir das Gefühl, komplett richtig zu sein.
Hm. Ja, und ich wollte auch noch mal zu der Diagnose kurz zurückrudern und fragen, wie du ab dem Punkt, wo du die Diagnose für dich bekommen hast, wie du das dann auch zu bestimmten Momenten, ja, vielleicht in Beziehungen, egal ob partnerschaftlich oder freundschaftlich, wie du das da irgendwie auch dann verbinden konntest mit oder mit einbeziehen. Und vielleicht ist es auch nochmal wichtig für Menschen, die zum Beispiel, klar, ich glaube, ADHS hat man schon immer, also hat wahrscheinlich jede Person schon mal gehört, aber so richtig weiß man vielleicht ja nicht, was das eigentlich bedeutet. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht insgesamt mal erklären möchtest.
Ja, also wie bei vielen Dispositionen ist ADHS auch ein Spektrum. Und man kann das, glaube ich, nicht so direkt einkesseln, aber was auf jeden Fall für mich bemerkbar ist, ist meine Zerstreutheit. Also wenn mein Kopf nicht angewachsen wäre manchmal. Ja, mich betrifft auf jeden Fall diese Impulsivität, das Verarbeiten von Gefühlen, das Überreiztsein. Ich bin halt hochsensibel, also sprich Gerüche, Licht, Farben, Geräusche vor allem auch, überfordern mich schnell. Deswegen im Sommer benutze ich fast nur mein Fahrrad, weil ich würde sonst lachend in eine Kreissäge springen. Ich sag's dir, wie es ist, wenn ich die ganze Zeit Bahn fahren müsste. Geht gar nicht. Ja, dann halt auch, woran merke ich es noch? In Gesprächen, also ich kann dann auf einmal sehr, sehr viel sprechen und jemanden unterbrechen und oder merke oft gar nicht, dass ich jetzt jemanden gerade eine Bulette ans Ohr quatsche. Aber gleichzeitig kann es auch passieren, dass ich in irgendeinem sozialen Kontext bin und dann total downschatte und nichts mehr sage und mich zurückhalte und stille Beobachterin bin, weil ich halt überfordert bin mit der Situation. Ja, Thema Lernen, Konzentration.
Multitasking, ist das auch eine Rolle?
Multitasking, ich sag mal so, der Anspruch an Multitasking ist da, aber die Umsetzung, also es ist manchmal witzig, dass ich habe 5 Sachen in der Hand, will die alle gleichzeitig machen, stehe in einem Raum und frage mich, halt, warte, was wollte ich nochmal machen? Das passiert mir sehr oft, gerade so Thema Deadlines, wenn Sachen abgegeben werden müssen. Ich musste lernen, mich zu organisieren und musste dabei auch gleichzeitig lernen, was funktioniert für mich, weil jemand, der neurotypisch ist, der funktioniert anders. Und das Schöne am ADHS oder was ich als Stärke sehe, ist so dieses ganz komische um die Ecke denken, was am Ende doch irgendwie Sinn macht. Und man ist ja dadurch auch total kreativ, wie man sich mit dem wenigsten Aufwand irgendwie am meisten Arbeit abarbeiten kann.
Ja.
Genau, da kann man dann am Ende sehr kreativ werden, aber ich habe gleichzeitig auch Probleme mit Prokrastination, Sachen aufzuschieben, depressive Episoden, die mich sehr begleiten, wo ich dann ja wochenlang tagsüber im Job hochfunktional bin und eine Maske aufsetze, professionell bin. Ich bin Sozialarbeiterin, das heißt, ich habe auch immer mit Menschen zu tun. Das heißt, diese Maske muss aufrechterhalten werden. Ich kann die da nicht einfach fallen lassen.
Ja.
Und dann halt, und ne, nicht falsch verstehen, ich liebe das, was ich tue. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, wie viel es mir abverlangt.
Mhm.
Und dann komme ich abends nach Hause und lass diese Maske fallen und bin dann halt völligst fertig.
Mhm.
Und dann kann es auch passieren, dass ich wochenlang Menschen nicht antworte auf Nachrichten, dass mir das schon zu viel ist, weil ich brauche ja die Energie für den Tag. Und das musste ich echt lernen zu managen und so hinzukriegen, dass ich Ausgleiche habe, wie, also ich tanze zum Beispiel leidenschaftlich gern oder gehe gerne ins Museum, schaue mir Kunst an, mache Fahrradtouren, verbringe Zeit mit Freunden, dass ich einen guten Ausgleich habe, dass ich halt eben nicht durch das Maskieren so fertig bin,
mhm,
sondern mich nicht so durchschleppe, sondern so eine gute Balance habe.
Mhm. Und ich habe mich das gerade gefragt, also erstens klingt das, was du so beschrieben hast, klingt für mich, als hätte ich irgendwie auch ADHS, aber ich glaube, das ist halt immer dieses Übergreifende von Symptomen, dass man das, deswegen auch, das habe ich ja auch schon auf Instagram mal besprochen, so dieses Thema Selbstdiagnose ist halt immer sehr gefährlich, wenn man nicht vom Fach ist, beziehungsweise auch kann es passieren, ich bin ja selber vom Fach, aber wenn ich so über meine eigenen Themen spreche, ist es nochmal eine andere Perspektive und dass es dann schnell passieren kann, dass man sich selbst in irgendwelche Diagnosen schiebt, aber das ist einfach so übergreifend und komplex, dass das natürlich, also keine Ahnung, ich habe halt diese Diagnose nicht bekommen, so deswegen glaube ich jetzt auch, das wird schon so stimmen. Aber was ich mich auch gefragt habe, ist gerade, und eigentlich sollte ich das wissen, weil ich habe studiert, aber ich weiß es gerade nicht, ob ADHS auch etwas ist, was angeboren ist, oder ist es wirklich auch so eine psychische Störung aus dem ICD-10, psychische Erkrankung finde ich besser, aus dem ICD-10, die sich auch durch Kindheitserfahrungen, Traumata entwickelt? Weißt du das?
Nee, also ADHS ist angeboren.
Ah.
Es ist eine Disposition der Neurotransmitter im Hirn. Also das heißt, dass mein Dopaminhaushalt, was halt einfach zuständig ist dafür, dass ich entspannt bin, dass ich zufrieden bin, dass ich halt, sage ich mal, ein ausgeglichenes Energielevel habe über den Tag, das ist halt bei mir nicht so ausgebildet wie bei neurotypischen Menschen. Also ich habe generell einen sehr niedrigen Dopaminhaushalt. Den muss ich auch ausgleichen. Das kann dazu führen, dass Menschen mit ADHS zum Beispiel sehr viel zocken, sehr viel am Handy sind, gerade Instagram. Also ich kenne das auch von mir. Dieses Doomscrollen, weil es halt einfach ein sehr schneller Dopaminlieferant ist, kann aber auch zu Suchtproblemen führen in verschiedensten Bereichen. Mhm. Und ja, das ist der große Unterschied. Also es ist auf jeden Fall angeboren. Ja.
Und mit wie vielen Jahren hattest du die Diagnose
bekommen? Mit 27.
Boah, so spät erst.
Ja.
Das ist krass.
Genau.
Also weil, jetzt habe ich mich auch gerade, während du das so erzählt hast, schon dann gefragt, wenn es angeboren ist, dann könnte es ja sein, dass sich das auch schon gezeigt hat, als du halt ein Kind warst oder
definitiv
in der Schule oder so, weil das hat man ja oft, dass Kinder eine bestimmte Auffälligkeit zeigen in verschiedene Richtungen, wenn sie mit anderen Kindern sind oder in der Schule sind.
So war es auch.
Ja.
Also mir wurde immer wieder gerückmeldet, dass ich auffallend bin. Ich werde nie vergessen, was in meinem Zeugniskopf in der 3. Klasse stand. Vanessa beteiligt sich rege am Unterricht, dennoch fällt sie mehrfach verbal unangemessen auf.
Was ist denn da? Verbal unangemessen schreiben die in ein Kindheitszeugnis?
Ja, also es war halt einfach sehr auffällig, dass ich viel geflucht habe.
Ja, aber ich meinte gerade nur vor allem diese Ausdrucksweise, verbal unangemessen. So.
Ja, naja, halt Lehrersprech. Ja, also es war halt sehr auffällig, dass ich immer wieder in Konflikte geraten bin, weil gerade, also was ich beobachte bei Menschen mit ADHS, und ich kenne da auch sehr viele um mich herum, weil lustigerweise Menschen mit ADHS oft befreundet sind mit anderen Menschen mit ADHS, ja. Weil neurodivergente Menschen, wir sind halt sehr schnell im Kopf und alles gleichzeitig, und da können neurotypische Menschen manchmal überfordert von sein. Mhm. Warte, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Wo wollte ich? Ja, genau, ich bin halt in viele Konflikte geraten. Ich glaube, das hatte ich schon erwähnt. Und war immer sehr laut. Ich war immer der Klassenclown. Also ich habe immer irgendwie die ganze Klasse entertained. Gleichzeitig habe ich schon als Kind, also schon in der Kita, wurde meiner Mutter gerückmeldet, Vanessa weint sehr viel. Sie ist sehr emotional. Ich hatte schon, also wenn ich mich daran zurückerinnere, bemerke ich, ich hatte da schon depressive Episoden, weil ich überfordert war mit mir selbst. Mhm. Und Thema Schule, so dieses typische, sie könnte ja, wenn sie wollte. Sie ist super schlau, aber sie lebt unter ihren Möglichkeiten. Also ich habe zum Beispiel nie für Klausuren gelernt. Also wenn ich gelernt habe, dann auf dem Schulweg im Bus oder mal in der 5 Minuten oder in der großen Pause. Und ich habe gemerkt, ich habe einfach eine krass schnelle Auffassungsgabe und hatte dadurch gute Noten. Davor, als ich war vorher auf dem Elite-Gymnasium, da bin ich mit dem Druck nicht klargekommen, hatte nur 5, ich bin 2-mal sitzen geblieben. Und als ich dann die Schule gewechselt hatte und dann auf einmal Lehrer hatte, die sich um mich gekümmert haben, hat sich das so schlagartig geändert. Also wenn Menschen da sind, die einen so nehmen, wie man ist und irgendwie dein Potenzial erkennen, das finde ich immer wieder spannend, können andere Menschen total toll aufblühen. Und das bin ich dann. Und habe dann, also ich musste vom Gymnasium runter und bin dann erstmal auf die Realschule, habe dort ein MSA mit Bravour bestanden, mit einem 1er-Abschnitt, Abschnitt, 1er-Schnitt, so. Und habe dann mein Abitur gemacht, habe dann mein Studium angefangen, habe dann gemerkt, fuck, Studium, diese Strukturen gingen gar nicht für mich, weil Selbstorganisation, das ist ja für ADHSler halt absolute Katastrophe. Ich mich natürlich selber dafür verantwortlich gemacht, dass ich das nicht kann. Wieder dieses Gefühl von Scheitern, eine Ausbildung gemacht und gemerkt, das ist genau die Struktur, die ich brauche. Und dann mit 27 die Diagnose, und dann war mir eigentlich alles klar. Hm. Ist okay, du konntest halt einfach nicht anders. Ja.
Und wie kam es dazu, zu dieser Diagnose? Also wissen wir alle hier Diagnostik, aber ich meine diesen Schritt in die Richtung. Also du hast dich ja dann in dem Moment irgendwie entschieden, nochmal eine Therapie. Du meinst ja, du hattest davor schon welche gemacht, aber du hattest dich dann in dem Moment entschieden, ich möchte jetzt eine Therapie machen. Hm. Wie ist das abgelaufen?
Mein Leidensdruck war einfach enorm groß. Ne? Ich habe zu dem Zeitpunkt auch Drogen konsumiert, vor allem Amphetamine, weil ich dadurch, also gerade bei Amphetamin hatte ich das Gefühl, boah, ich fühle mich jetzt normal. Irgendwie krass, irgendwie ist mein Kopf ruhig, ich bin geordnet, ich kann mich normal unterhalten, ich bin emotional reguliert. Das hat einfach super für mich funktioniert. Die Nebenwirkungen haben aber dann dementsprechend reingehauen, ne, weil es ist ja wieder eine maladaptive Coping-Strategie. Und weil ich so, also ich habe einfach sehr unter mir gelitten, schon wieder. Und dachte mir, Mann, ich weiß doch, was mit mir passiert ist in der Vergangenheit. Ich habe gelernt, woher welche Gedanken und Gefühle herkommen, aber ich habe sie halt immer alle sehr intellektualisiert. Also ich bin nicht ins Gefühl reingegangen, sondern habe nur mit den Gedanken, in Gedanken mich damit auseinandergesetzt und dachte mir, okay, ich muss was ändern. Also habe ich angefangen, mich mit Psychologie auseinanderzusetzen, mich mit psychischer Gesundheit auseinanderzusetzen, habe mich viel belesen und bin dann halt irgendwann auf ADHS gestoßen, und Instagram hat mir da unglaublich geholfen. Instagram ist nicht nur negativ, sondern kann auch total positiv sein. Und dachte mir dann, ja, lass das mal checken. Und dann war ich bei einer Psychiaterin, die ich von einer Freundin empfohlen bekommen hatte. Also ich habe da auch super viel Glück gehabt, in dem Moment dann auch direkt noch einen Platz in ihrer Praxis zu bekommen. Habe mich mit ihr unterhalten, habe auch direkt offen dargelegt, dass ich Drogen konsumiere zu der Zeit. Und sie hat mich nur angeguckt und meinte, ja, sie haben sich halt selbst therapiert, ne? Das wundert mich nicht.
Ja.
Und das war für mich irgendwie total wichtig, das mal zu hören. Dass ich jetzt nicht irgendwie einfach nur ein wahlloser Junkie bin, sondern da irgendwas tue, damit es mir besser geht irgendwie, ja. Auch wenn es nicht der richtige Weg war. Dann hat sie sie meinte, spricht alles dafür, hat dann die Diagnostik gestartet, die sehr umfangreich war. Ich musste sehr viele Fragen beantworten, meine Mutter musste Fragen beantworten.
Ach krass.
Ja, genau, sie hat dann auch so ein Schriebsel mitbekommen. Also generell, es mussten Menschen in meinem Umfeld sein und da meine Mutter mich mit am besten kennt, habe ich sie dann ausgewählt. Ich habe auch Freundinnen befragt. Genau, und dann meinte sie, ja, also es ist sehr eindeutig. Und ich habe dann auch Medikamente bekommen, also Medikinet, Amphetaminderivat, was man normalerweise eigentlich nicht gerne verschreibt, wenn man weiß, dass PatientInnen bereits Drogenerfahrung haben.
Hm.
Da sie aber bei mir gesehen hat, dass ich nicht eine einfache Suchtproblematik habe, auch dieses Problem bin ich angegangen therapeutisch. Ne, meine Suchtproblematik und habe dann beziehungsweise meinen problematischen Konsum und habe da für mich bemerkt, okay, ich bin nicht süchtig, ich habe da einfach eine Verhaltensweise, die mir eine Zeit lang geholfen hat und ab dem Zeitpunkt habe ich auch nie wieder Drogen angefasst.
Hm.
Also ja.
Ja, voll stark, so ja. Das so diesen Weg zu gehen und für sich so zu erkennen und also dich auch so über ADHS informiert hast, hast du da dann auch schon so den Zugang zu Therapiemöglichkeiten gekriegt oder hast du diese Möglichkeiten dann mit der Psychiaterin besprochen? Und welche Therapieform ist dann da eigentlich auch gut geeignet für?
Hm. Ja, also sie hat mir eine Liste mitgegeben für eine Verhaltenstherapie für eine Ambulante. Ich habe mich dann aber entschieden, erstmal in eine Klinik zu gehen, wo ich ein halbes Jahr lang war und danach dann noch 8 Monate ambulant therapiert worden bin. Und das war die beste Entscheidung für mich, weil ich dann mich, ja, 1,5 Jahre wirklich sehr intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt habe und dieses Problem halt wirklich an der Wurzel angehen wollte.
Mhm.
Und da hat mir die Rentenkasse, also ich habe einen Antrag bei der Rentenkasse gestellt und in der Klinik haben sie mich quasi weiter vermittelt und haben mich dabei unterstützt. Ich musste auch ein halbes Jahr lang warten, bis alles losging. Also ich habe halt diese Schritte eingeleitet, als es bei mir noch nicht akut war. Also ich habe nicht erst gewartet, bis ich dachte, okay, jetzt geht's hier gar nicht mehr, weil ich mich dann kenne, ich grab mich dann ein und dann, ja, kriege ich auch nichts mehr gebacken. Aber ich hatte dafür noch die Kraft und dann hatte ich halt eben auch noch die Kraft zu warten.
Mhm.
Und genau, die beste Therapieform für mich war zum einen eine Verhaltenstherapie, zum anderen auch DBT und systemische Therapie.
Ich glaube, DBT musst du mal kurz aussprechen.
DBT ist dialektisch
behaviorale Therapie.
Behaviorale
oder
Therapie.
Oder dann wahrscheinlich Therapy. Also
genau, ja, also dialektisch behaviorale Therapie. Da geht es halt auch ums Verhalten.
Mhm.
Da geht es aber auch sehr viel um innere Check-ins. Wo stehe ich gerade? Es geht um eine Anspannung, die man hat. Also ich, normaler Mensch, ist immer relativ entspannt. Ich bin grundangespannt. Und das heißt, wenn ich bei meiner Grundanspannung, wenn da noch was oben raufkommt, dann geht es bei mir einfach schneller, dass ich in diese Impulsivität reinkomme.
Mhm.
Und da haben mir gerade Achtsamkeitsübungen und Skills sehr, sehr gut geholfen, um diese Anspannung zu regulieren, wenn sie halt nicht schon am Peak ist, sondern wenn ich halt noch mich gut selber regulieren kann und noch im Hier und Jetzt bin und nicht schon im kompletten Rage-Mode.
Ja.
Genau, das war sehr wichtig für mich.
Und das hast du innerhalb der stationären gemacht? Oder?
Genau, das habe ich in der Klinik gemacht. Und die systemische Therapie und Gruppentherapie habe ich in der Ambulanz gemacht.
Also danach ambulant. Genau. Bedeutet, dass du sozusagen tagsüber in die Klinik gehst für mehrere Stunden?
Nee, das waren Termine zweimal die Woche. Einmal 45 Minuten Einzeltherapie mit der besten Therapeutin, die ich jemals hatte.
Mhm.
Grüße gehen raus, die ist wirklich super. Und dann nochmal einen Termin, ich glaube, das waren 90 Minuten Gruppentherapie.
Mhm.
Genau.
Okay, also genau, ich hatte nur gefragt, weil es gibt ja auch diese Variante, dass man jeden Tag zum Beispiel nochmal hingeht, aber eigentlich zu Hause schläft, sozusagen nicht mehr dort.
Ja, Tagesklinik war es nicht.
Mhm, okay.
Genau.
Und du hast nebenbei dann schon gearbeitet, ja, wieder, oder?
Ich war dann wieder, also ich bin an einem Freitag aus der Klinik raus und am Montag habe ich wieder angefangen zu arbeiten.
Ach, krass, okay.
Würde ich heute nicht mehr, also würde ich nicht nochmal so machen, aber habe ich gemacht. Und genau, als ich in der Ambulanz war, habe ich da schon normal weitergearbeitet.
Okay.
War auch gut, weil ich wurde da quasi begleitet.
Mhm. Ja. Genau, also mich würde auf jeden Fall nochmal interessieren zur ambulanten Therapie. Du hast gesagt, Einzel- und Gruppentherapie an zwei verschiedenen Tagen. Wie hat sich das gestaltet? Was habt ihr dort gemacht?
Ja, also in der Einzeltherapie ging es halt hauptsächlich darum, wie es mir gerade geht. Also welche Problematik gerade für mich da ist oder was möchte ich bearbeiten? Das ist die erste Frage immer, womit bist du heute da? Was können wir heute tun? Und dann habe ich meiner Therapeutin gesagt, was gerade los ist, was mich gerade beschäftigt. Und sie hat halt immer Fragen gestellt wie, naja, wenn du dich in der Situation so gefühlt hast, in welcher Situation hast du dich konträr dem gegenüber gefühlt? Also meistens sind es ja negative Gefühle, die ich hatte. Und sie meinte, okay, in der gab es mal die gleiche Situation, wo du dich aber positiv gefühlt hast. Was hast du da anders gemacht? Was ist da passiert? Wie fühlt sich das für dich an, wenn du jetzt darüber sprichst? Kannst du dieses Gefühl lokalisieren? Und das war halt sehr wirksam für mich, weil ich auf einmal gemerkt habe, ich bin ja selber total fähig, erstens meine Gefühle wahrzunehmen, weil ich oft dieses, dadurch, dass ich so überfordert bin, mit allem gleichzeitig oder alles sehr intensiv zu fühlen, dass dann mein Körper halt downshuttet und ich mich sehr taub fühle, mich da wieder zurückzuholen und zu sagen, halt, warte, das Gefühl wird jetzt gerade mal ausgefiltert, wo liegt das, wann habe ich mich gut gefühlt, was muss ich tun, damit ich dieses Gefühl erreichen kann und wann ist es aber auch notwendig, mit einem negativen Gefühl da zu sitzen und das halt auszuleben und auszufühlen. Dafür musste ich mir dann halt auch die richtigen Settings schaffen, um halt auch zu heilen, ne, von bestimmten Themen. Genau, so war das.
Du hast gerade heilen gesagt. Das heißt für dich was genau?
Das heißt für mich, von alten Glaubenssätzen zu heilen, ne, also gerade wenn einem in der Vergangenheit immer wieder gespiegelt wird, du bist falsch, du bist nicht richtig, du bist dumm. Das habe ich super oft gehört, dass ich dumm bin, einfach weil ich nicht so funktioniert habe wie andere. Ja, dann hinterlässt das natürlich Spuren. Ne? Also vor allem fängt man ja dann selber an zu glauben, man ist nicht richtig oder man ist dumm oder man ist nicht gut genug, nicht liebenswert. Und das brennt sich so sehr ein, das dauert halt, bis man das bearbeitet. Und ja, gerade wenn man dann irgendwie älter wird und sich dann mit zig anderen Dingen beschäftigt als mit das und dann vielleicht auch noch Drogen konsumiert, dann deckelt man das immer mehr. Und das ist halt wichtig, dass man das langsam, aber trotzdem auch sehr behutsam Schicht für Schicht aufdeckelt und da hinguckt und das dann halt auch mal fühlt und sich selber auch sagen kann, ja, das war damals so und das hat wehgetan. Und ich darf da jetzt auch so fühlen in dem Moment.
Ja. Ja. Was mir so direkt da in den Kopf kommt, ist halt wirklich diese, ja, Stigmatisierung, ne? Also klar, ich würde jetzt mal so, zum Beispiel Kinder, die wissen das ja nicht. Also für Kinder bist du halt einfach vielleicht anders. Du bist halt nicht, wie man das kennt, wie es auch vielleicht von Eltern kommuniziert wird, was normal ist, in Anführungsstrichen. Aber gleichzeitig halt erlebt man das ja vielleicht trotzdem auch von vielen Erwachsenen. Du hast jetzt öfter deine Mutter erwähnt, die da auch Dinge gesagt hat, die dich einfach verletzt haben. Im Nachgang hast du es halt so wahrgenommen. Und wie krass man eigentlich auch vor allem als Kind und auch Jugendliche, würde ich, und ich glaube auch jetzt noch, teilweise echt abhängig ist von anderen Personen. Und wenn dir dann von außen irgendwas gesagt wird, was ja, etwas sich nicht gut anfühlt, was vielleicht auch gar nicht so zutrifft auf die Art und Weise. Ja, vielleicht hast du dich gerade so und so verhalten, aber das dann wie so eine Bewertung auf dich zu, sagt man, auf dich zu legen und dir zu sagen, ja, du bist dumm, nur weil du jetzt halt gerade diese Aufgabe nicht geschafft hast, finde ich voll krass, dass, was das so auf uns Menschen, vor allem über so eine dauerhafte Zeit, langfristig für eine Auswirkung hat. So, und
definitiv.
Dass wir da echt, also bei mir war das immer so, ich will so unabhängig sein, ich will nur, und das, aber das ist einfach nicht, so funktionieren Menschen halt nicht. Wir sind schon abhängig voneinander, Kinder sind abhängig von ihren Eltern, so, da, also wirklich so ungewollt abhängig, und die Abhängigkeit, die auch später in einer Beziehung entsteht, die kann ja auf einer Ebene sein, wo sie total okay ist. Man ist halt in einer Beziehung, es sind halt zwei Menschen, man muss sich halt aufeinander verlassen können. Und gleichzeitig aber auch zu wissen, neben dieser Abhängigkeit gibt es auch noch mich, und ich bin auch alleine da und ich kann auch die und die Sachen alleine schaffen und das dann so zu trennen. Aber ich finde es trotzdem immer wieder interessant, das so zu hören, ja. Deswegen interessiert mich auf jeden Fall auch, wie das in einer Gruppentherapie so aufgebaut ist, weil saßt du da mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben? Sitzt man da mit Menschen, die gleiche Diagnosen haben? Wie war das bei dir?
Wir hatten alle die gleiche Diagnose, das hat uns verbunden. Und das war natürlich dann auch Hauptthema. Trotzdem jeder hat eine andere Geschichte. Jeder kommt anders an, jeder copt anders. Und das war so aufgebaut, dass es quasi so eine Blitzlichtrunde gab. Wie war die letzte Woche? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was möchte man in dieser Gruppentherapie jetzt vielleicht mal besprechen? Hat man ein Thema, was man reingeben möchte? Wenn man kein Thema hatte, war es auch vollkommen okay. Dann hat man einfach zugehört. Und wenn diese Runde beendet war, dann hat man die Themen aufgegriffen und dann besprochen, und dann hat quasi die gesamte Gruppe ein Feedback gegeben. Wenn ein Ratschlag gewünscht war, auch ein Ratschlag oder eine Sichtweise. Und dadurch kam ich zum Beispiel auch oft auf ganz andere Perspektiven, die ich so für mich gar nicht gesehen hätte.
Mhm.
Und das finde ich so das Wichtige an Gruppentherapie. Also wenn ich ganz ehrlich bin, es gab auch oft den Moment, wo ich dachte, ey, ich habe jetzt auf die Fressen alle gar keinen Bock, ne?
Das habe ich mir jetzt sofort gedacht.
Wirklich, weil es, ne, man hört sich ja dann auch die Geschichten von anderen an. Dazu braucht man ja auch erstmal die Kapazitäten. Ist ja auch anstrengend, sau anstrengend. Mhm. Und am Ende bin ich aber immer rausgegangen mit, gut, dass ich da war.
Ja, ja, klar. Ne? Aber es ist ja auch okay, dass einen sowas triggert. Das war mein erster Gedanke, als du das jetzt gerade meintest. Es gab Feedbackrunden. Also vielleicht jetzt, aber auch erst nach 3 Jahren Therapie könnte ich jetzt wahrscheinlich in einer Gruppentherapie sitzen. Damals wäre das, glaube ich, da hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich alles super persönlich genommen und mich angegriffen gefühlt. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wäre jetzt nur mein erster Gedanke. Ja. Aber vielleicht war das auch ein Vorteil, dass alle die gleiche Diagnose hatten und man so auch irgendwie so eine Community für sich hatte.
Ja, man hat sich definitiv verstanden gefühlt, weil wir alle ja irgendwie die gleiche Macke hatten. Und gleichzeitig ist genau diese Gruppentherapie so wichtig, um halt auch im sozialen Kontext irgendwie sich weiterzuentwickeln.
Mhm.
Ne? Und eben offen zu sein für Feedback, weil gerade ADHSler habe ich mitbekommen, es ist auch eines der Symptome, dass Kritik halt als existenziell negativ wahrgenommen wird.
Voll, ja.
Kritikfähigkeit musste ich in den letzten Jahren sehr, sehr stark üben.
Mhm.
Inzwischen kann ich das sehr gut hören und kann das sehr gut annehmen, aber es war halt viel Arbeit. Und da hat mir die Gruppentherapie total geholfen.
Voll.
Ne?
Also ich glaube, da ist ja natürlich trotzdem auch wichtig, wie kommuniziert die andere Person Kritik.
Ja,
also, und Kritik muss ja auch nicht negativ sein. Kritik, ich finde Kritik, das Wort an sich hört sich einfach immer sau negativ schon
an. Konstruktive Kritik.
Genau, konstruktive Kritik. Aber da ist es natürlich, also das ist auch was ich selber lernen musste, dieses mich immer angegriffen zu fühlen, aber ich musste auch über die Zeit dann irgendwie erkennen, ja. Also ich kann daran arbeiten, mich nicht immer angegriffen zu fühlen und zu sehen, das ist vielleicht auch gut gemeint, aber trotzdem muss die andere Person, die dir das, diese Kritik gibt, vielleicht auch irgendwie für sich selber dann fähig sein, es so zu formulieren, dass da eine Kritik drinsteckt, aber trotzdem mit so einer Wertschätzung.
Ja, na klar, das steht außer Frage. Und trotzdem habe ich gelernt, gerade in meinem Arbeitskontext, kann ich nicht erwarten, dass meine KlientInnen da immer super reflektiert sind, und musste da für mich auch lernen. Da war ich aber als ich den Job angefangen hatte, war ich zum Glück schon sehr weit, und inzwischen kann ich das super hören, ohne das Also ich fühle mich null angegriffen, weil ich denke quasi diese Unreflektiertheit meines Gegenübers mit. Ja. Ist auch anstrengend.
Voll, weil du musst ja dann dieses Gefühl von mehreren Personen aushalten, sozusagen voll. Ja.
Genau, und da, also vor ein paar Jahren wäre ich dazu wahrscheinlich nicht so imstande gewesen, aber inzwischen kann ich das sehr gut.
Mhm. Ja. Und wie lange ging das insgesamt? Wie viele Sitzungen hattest du in Einzel- und Gruppen jeweils?
Also es ging insgesamt 8 Monate.
Aha.
Ich hatte...
Müssen wir jetzt mal rechnen. Mehr, 8 Monate, 2x die Woche.
Also ich glaube, es waren insgesamt 64 Gruppensitzungen. Mhm. Eine Sitzung waren 2 Stunden quasi, deswegen hat man doppelt gerechnet.
Also 90 Minuten, ne?
Ja.
Oder, ja.
Genau. Und Einzeltherapie, ja, hatte ich die ersten 6 Monate.
Ah, okay. Und das wurde alles von der Krankenkasse übernommen?
Das wurde alles von der Rentenkasse übernommen, genau.
Das hatte ich vorhin gar nicht gefragt. Das, den Therapieplatz hattest du in der stationären und dann auch das Ambulante hast du sozusagen innerhalb der stationären gefunden, genau. Mit den Therapeutinnen gemeinsam.
Genau.
Und die stationäre hast du durch mit der Psychiaterin, wo du warst, gesucht? Oder wie war das?
Die Psychiaterin hat mir halt angeraten, mich um meine Problematik zu kümmern. Und das, ja.
Super.
Ja,
da. Kümmern Sie sich mal.
Da, machen Sie mal. Nee, sie hat mir halt angeraten, mich da intensiver drum zu kümmern. Also intensiver als in einer ambulanten Therapie.
Ah, okay. Ja.
Deswegen. Und ich war halt einfach irgendwann super verzweifelt und habe mich dann an eine Beratungsstelle gewendet. Ich bin zur Caritas gegangen.
Mhm.
Und dort hatte ich einen ganz, ganz tollen Sozialarbeiter, der gesagt hat, hier sind die Möglichkeiten. Er hat mich auch dabei unterstützt, die Unterlagen auszufüllen. Und dann ging das alles irgendwie vonstatten.
Und das war basierend auf welchem, also Suchthilfe? Oder?
Ja, genau.
Weil Caritas läuft ja meistens über Suchtbegleitung.
Genau, es war die Suchthilfe.
Ja.
Und ich habe mich halt dafür entschieden, weil auch wenn ich mich nicht als chronisch suchtkrank sehe, weil mir fiel es zum Beispiel total leicht. Ich brauchte gar keinen Entzug. Ich habe sofort aufgehört mit Drogen, weil ich wusste, jetzt mache ich Therapie, jetzt kümmere ich mich drum. Ich habe alles von jetzt auf gleich geändert. Und da war mir klar, okay, das ist keine...
Das hat halt diese Funktion für etwas.
Genau, also es war ein Missbrauch.
Mhm.
Es war ein Missbrauch, definitiv. Ja. Aber ich würde mich nicht als chronisch suchtkrank bezeichnen. Aber trotzdem war es sehr wichtig, dass ich diese Therapie gemacht habe.
Mhm.
Einfach, um mal ein halbes Jahr rauszukommen, um nicht mehr mit Menschen in Berührung zu kommen, die konsumieren. Ich habe auch diese Kontakte direkt abgebrochen, habe auch bis heute keinen Kontakt mehr mit Menschen, die konsumieren. Oder wenn sie konsumieren, dann habe ich diese Kontakte sehr, sehr klar besprochen. Also ich habe gesagt, in meiner Gegenwart wird nicht konsumiert, Punkt. So.
Mhm.
Und alle haben das total befürwortet und keiner hat sich da jetzt quergestellt und diese Freundschaften können auch so dann funktionieren. Ich habe natürlich meinen Alltag verändert, habe hinterfragt, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Und das war so der erste Schritt, weil ich habe mich ja damit selbst behandelt.
Mhm.
Und diese Verhaltensweise, diese Funktion, diese Gewohnheit musste ich erstmal ablegen und das war ja die größte Gewohnheit an erster Stelle. Um dann eben die ganzen anderen Symptomatiken, die ja eigentlich darunter liegen, zu bearbeiten.
Und auch vielleicht so mehr drauf zugreifen zu können.
Genau.
Weil das nicht so benebelt ist wie.
Genau.
Also oder klarer, sagen wir es so rum, ja.
Genau. Und es hat total Sinn gemacht und ich bin da auch sehr dankbar für die Erfahrung. Es war eine super tolle Einrichtung. Haus Lené in Altgarto. Ich kann es nur empfehlen. Mhm. Tolle TherapeutInnen. Wunderschöner Ort direkt am See.
Mhm.
Also es war ein bisschen wie Urlaub auch.
Ja, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einfach wichtig ist, auch so ein angenehmes Setting zu haben, weil man ist da halt auch einfach eine lange Zeit und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man so ankommt und sich wohlfühlt, weil man ist nicht in der gewohnten Umgebung und so. Also stelle ich mir für mich sehr wichtig vor.
Ja, total. Also ich meine, man wird ja super krass mit sich konfrontiert und gleichzeitig auch mit, wir waren irgendwie 40 Leute, davon waren, glaube ich, 33 Männer.
Oh, krass.
Ja. Weil,
gibt es da Statistiken zu?
Ja, also statistisch gesehen sind mehr Männer suchtkrank als Frauen oder Frauen gehen dann eher in eine Klinik, die nur für Frauen vorgesehen ist, weil halt mit Suchterkrankungen ganz viele andere Komorbiditäten, also andere Erkrankungen halt mit einhergehen. Davor haben die halt auch gleich als erstes gewarnt. Das war aber jetzt nicht mein Thema und das ist jetzt auch gerade gar nicht so wichtig jetzt für hier, aber
ja, genau. Aber das heißt, ihr wart da auch gemischt dann?
Genau, wir waren gemischt und das gibt's halt, also so, das gibt's halt einfach nicht so oft.
Mhm.
Ich muss trotzdem sagen, dass ich es gut fand, in einer gemischten Gruppe zu sein, weil ich es auch wichtig finde, sich mit Männern oder auch mit queeren Leuten, die da auch da waren, halt auszutauschen über die Erfahrungen. Ja.
Ja. Ja, interessant. Das klingt auf jeden Fall auch nach einem sehr, sehr langen Weg. Mich interessiert auch, ob es Momente gab, wo du abbrechen wolltest, besondere Herausforderungen hattest, Schwierigkeiten hattest. Muss ja jetzt nicht unbedingt auf Thema Sucht bezogen sein, sondern generell gab es irgendwie Schwierigkeiten auf dem Weg der therapeutischen Begleitung für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also abbrechen wollte ich nie. Ich glaube, wenn man einen langen Leidensweg gegangen ist, und den bin ich gegangen, und so die Schnauze voll von sich selber hat, für mich war klar, ich möchte mein Leben umkrempeln. Ich wollte das von Anfang an zu 100%. Und mir war klar, dass das kein einfacher Weg wird. Mir war klar, dass da Widerstände kommen werden. Und ich war total bereit, da durchzugehen. Ich war total bereit, an diese Schmerzpunkte zu kommen und auch mal abgefuckt zu sein. Und ja, das haben natürlich auch die TherapeutInnen gemerkt und waren dafür super engaged, um mich da weiter zu unterstützen. Ne? Und Herausforderung war, meiner Mutter das zu erzählen.
Oh.
Ne, weil sie wusste, also sie hat sich natürlich irgendwie denken können, weil sie ist ja auch nicht blöd, aber sie wollte es auch nicht wahrhaben, glaube ich, und wollte mir auch die Möglichkeit geben, ehrlich zu ihr zu sein. Und sie wohnt halt auch nicht in Berlin, sie wohnt ziemlich weit weg in Süddeutschland und dadurch konnte ich das halt auch so super vor ihr abschotten.
Mhm.
Ja, ihr das zu erzählen, das war so, boah, das hat mein Herz gebrochen.
Und das hast du während diesen Weg dahin hast, also diesen Weg, ihr das zu erzählen, hast du während der stationären Therapie oder hast du es vorher gemacht?
Nee, während der Therapie. Ich wollte es ihr gar nicht erzählen. Ich habe ihr gesagt, du Mama, mir geht's nicht so gut, ich habe Depressionen, ich bin in der Klinik. Ja, sie ist halt Mutter, ne? Sie ist total aufgewühlt gewesen und meinte, erzähl mir doch, wo du bist, sag mir das, du kannst mir alles erzählen. Und ich immer so, lass mich in Ruhe und habe sie halt auch an einer sehr langen Leine gelassen. Auf Anraten der Therapeutin, hey, der erste Schritt in die richtige Richtung ist halt ehrlich, vor allem dir selbst gegenüber zu sein und damit halt auch deinen nächsten Personen.
Ja.
Und meine Mutter hat halt so toll reagiert. Also wirklich, sie meinte, Mann, ey, danke, dass du es mir jetzt endlich erzählst und mir nicht mehr ins Gesicht lügst. Ich habe es mir ja schon gedacht. Und sie fand es ganz toll, dass ich da jetzt bin und mir Hilfe hole. Ja.
Kannst du sagen, wovor du Angst hattest, ihr das zu erzählen?
Naja, ich wusste, wenn ich das meiner Mutter erzähle, das ist der absolut ehrlichste Moment mir selbst gegenüber auch.
Mhm, okay.
Das zum einen, also mir das dann auch eingestehen zu müssen, ich habe ein Problem.
Also es spricht ja dafür, dass du eine sehr gute Beziehung mit deiner Mama hast.
Ja.
Okay, sie ist einfach ein wichtiger Mensch trotzdem in deinem Leben,
also,
mit Konflikten.
So, ja, auf jeden Fall, meine Mutter, ich liebe sie abgöttisch und wir haben eine gute Beziehung miteinander. Es ist aber schwierig, weil, ja, wir sind immer noch am Aufarbeiten von Dingen, aber ich kann mit meiner Mutter inzwischen über alles reden und das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Es gab Fortschritte, sage ich es mal so.
Mhm. Mit dem Schritt ja auch in die Richtung, dass es ihr
Genau. Und ich hatte halt natürlich auch einfach Angst, sie zu verletzen, weil ich wusste, dass sie sofort sich selber hinterfragen wird und sagen wird, Mann, was habe ich als Mutter falsch gemacht, weil meine Mom, die hat nie getrunken, die hat nie Zigaretten geraucht, die hat nie Drogen genommen. Meine Mutter ist halt schon immer straight edge gewesen. Und hat uns das auch so vorgelebt und gleichzeitig habe ich ich habe ja einen krass religiösen Background, ich war bis zu meinem 19. Lebensjahr bei den Zeugen Jehovas, so, also sie hat es mir ganz anders mitgegeben und ich bin da halt komplett ausgebrochen und habe dann halt, ja, einiges an Jugend wahrscheinlich nachholen wollen, ja, genau, und ich hatte davor einfach Angst, sie zu verletzen in erster Linie, ja, diesen Schmerz bei ihr zu sehen.
Das kann ich total verstehen, auf jeden Fall. Und das heißt aber, dass zum Beispiel bestimmte FreundInnen oder auch Partner, ich weiß gar nicht in der Zeit, aber mit denen konntest du da nochmal anders drüber reden? Da hattest du Ansprechpersonen?
Mm, Ja, ich hatte Ansprechpersonen. Das waren aber die Menschen, die mich eh schon jahrelang begleitet haben, die mir sehr nahe standen. Mit vielen anderen Menschen habe ich gebrochen oder zumindest für eine längere Zeit den Kontakt erstmal stillgelegt.
Mhm. Ja. Okay. Aber du hattest den Support, dass du da nicht bis zu dem Punkt, wo du es auch deiner Mama erzählt hast, nicht so alleine warst. Und
definitiv.
Ja, ja, das ist gut. Also klar, du hast gesagt, größte Herausforderung war es, deiner Mama zu erzählen. Wie hat sich das denn vielleicht, sagen wir, mit innerlichen Konflikten bei dir bemerkbar gemacht, dass es schwierig ist für dich oder dass es so Momente gab, oh, gerade anstrengend?
Als es an meine Vergangenheit ging, ne, also einfach zu bemerken, dass in meiner Kindheit und in meiner Jugend halt einiges an traumatischen Erlebnissen passiert ist. Diese Traumata aufzuarbeiten, das ist halt mit sehr, also ich habe sehr viel Schmerz gespürt. Sehr viel, ja, Dunkelheit. Ich habe mich mit meinen dunkelsten Seiten halt auseinandergesetzt und musste halt auch feststellen, ja, ich habe halt Schattenarbeit betrieben, ne? Also ich musste mich mit meinen negativen Anteilen auch auseinandersetzen, mir eingestehen, dass ich in einigen Punkten, ja, toxische Anteile habe. Ja, und da mich vielleicht nicht so fair verhalte. Und sich das einzugestehen, ist natürlich erstmal krass. Zu sagen, ja, ey, da bist du vielleicht gar nicht so der gute Mensch. Ja, oder nicht so die gute Freundin oder nicht so die gute Partnerin und vor allem nicht gut zu mir selbst. Ja.
Hattest du dadurch das Gefühl, dass du dir deine Vergangenheit anders gewünscht hättest?
Ja, safe. Also da kommt Wut ganz, also Wut ist ein ganz, ganz großes Gefühl, was da aufkam. Wut gegenüber meiner Mutter, Wut gegenüber diese Unfairness, ne? Und das ist ja das, womit dann die Therapie arbeitet und wo sie dann greift, nämlich eine Akzeptanz dafür halt zu entwickeln und gleichzeitig auch gnädig mit sich selbst zu sein. Ja.
Mhm. Ja, es ist echt so ein Auf und Ab von Gefühlen. Ich stock gerade so, weil ich auch mich immer wieder, wenn ich andere Leute darüber reden höre, mich an meine eigene Therapie erinnere, immer wieder. Und der selber auch einfach weiß, wie anstrengend das sein kann. Und auch, dass man innerhalb so von der Therapie echt auch voll die krass positiven Momente und Erkenntnisse hat, wo man dann so denkt, so, oh, krass, ist wie, also das klingt echt hippie-esoterisch, aber es ist wirklich, fühlt sich manchmal an wie so eine Erleuchtung.
Ja.
Oder wie so ein, irgendwas ist so auf einmal gelöst. Also es ist, keine Ahnung, ja, ich finde Erleichterung kann man, glaube ich, ganz gut beschreiben als Gefühl. Und gleichzeitig gibt es aber auch wirklich diese Momente, wo man so richtig so schreien könnte und man schreit so nach innen und ist so, Mann, warum? Warum ist es jetzt? Ich komme nicht weiter. Warum? Ja. Man spürt, da ist was, aber man kommt nicht weiter. Das ist wie so eine Blockade. Bei mir hat sich das dann immer so durch so Weinen gezeigt oder auch Wut, wie du es gerade beschrieben hast. So.
Ja.
So ein Kampf.
Total, es ist ein Kampf. Und was ich so spannend finde mit Blockade, ich hatte ganz oft den Moment, da wollte ich weinen und ich konnte nicht. Ich konnte nicht, weil es war dann wie taub. Und mir hat dann Bewegung und Tanz ganz, ganz doll geholfen, mich mit diesen Emotionen durch meinen Körper durchzubewegen und sie dann auch zu lösen. Also ich habe durch die Therapie auch Möglichkeiten bekommen, wenn ich mich so stuck fühle, wie ich dann quasi diese Blockaden auflöse. Und manchmal ist es auch wichtig, dann da halt auch kurz innezuhalten und zu sagen, okay, mein Unterbewusstsein sagt mir schon, was ich leisten kann und was nicht. Und vielleicht ist es jetzt gerade mal ein Moment, wo Stagnation auch wichtig ist, um halt Energie zu sammeln für den nächsten Step.
Mhm.
Ja.
Ja, voll. Du hast es ja selbst jetzt gerade schon angeschnitten mit dem, was hast du auch für Strategien für dich entwickelt? Das eine war das Tanzen, Bewegung, wahrscheinlich einfach, um auch so auszulassen, abzuschütteln. Welche Strategien, Veränderungen hast du denn generell bemerkt oder mitgenommen, auch aus deinen Therapien, die du gemacht hast?
Ja, also ich habe gelernt, mir zu verzeihen. Das war ein sehr wichtiger Prozess. Mir zu verzeihen, dass ich Dinge gesagt, getan habe, so wie es halt einfach war. oder Entscheidungen getroffen habe, die ich heute einfach bereue, mir da auch zu verzeihen und gnädiger mit mir selbst zu sein.
Da ist Empathie, was ich vorhin meinte.
Ne? Ja, das, ja, ja, einfach, ich habe gelernt, sanfter zu mir selbst zu sein, meinen inneren Kritiker, super Strategie. Ich habe das komischerweise immer unter der Dusche, dass da mein innerer Kritiker besonders laut ist, ne? Also Thema sich selbst und seinen Körper, wie man sich halt wahrnimmt. Und ich habe halt in der Therapie gelernt, diesen inneren Kritiker zu benennen. Bei mir ist es Britney.
Oh.
Ja, genau, weil ich bin ja sehr oft in so einem Stress- und Rage-Mode und es ist bei mir Britney Spears 2007, da wo sich die Haare abrasiert hat, deswegen Britney. Die stelle ich mir dann bildlich vor und wenn Britney wieder sehr laut wird, dann stelle ich es mir ganz doll bildlich im Kopf vor, wie ich sie verprügel. Und ja, das heißt, meine Wut und meine Rage haben irgendwo einen Raum und gleichzeitig ist es natürlich ein hilarious Bild, wo ich dann, also merke, wie schnell ich mich dann wieder regulieren kann. Das ist so eine einfache Sache, die man halt auch mal unter der Dusche oder wenn man sich in Gedanken verliert. Also Zwangsgedanken sind bei mir halt auch ein großes Thema. Also ich kann manchmal nicht kontrollieren, was für Bilder in meinem Kopf hochkommen und muss mich da halt auch immer wieder regulieren. Und das hilft mir total. Achtsamkeitsübungen sind super wichtig für mich. Ich versuche 3-mal am Tag in einen Self-Check-In zu gehen. Wie geht's mir eigentlich gerade? Wo ist meine Anspannung, wenn ich Anspannung spüre? Und was brauche ich jetzt vielleicht gerade? Und das hat mir geholfen, achtsamer mit mir selbst zu sein, aber auch achtsamer mit meinen anderen Leuten, also mit meinen FreundInnen, mit meinen KlientInnen, mit im Job, mit meinem Partner. Ich habe gemerkt, dass sich meine Beziehungen halt total verbessert haben. Also sowohl zu mir selbst als auch zu den anderen. Und ja, dann Bewegung, Sport, Tanz, in der Natur sein. Ganz, ganz wichtiger Faktor für mich. Also ich merke, sobald ich im Wald bin, dass ich total runterkomme. Und
ja, wir sind ja auch so Berliner Stadtkinder, ne? Da,
ja, ich bin,
da kennt man das irgendwie gar nicht so mit, ob dieser Tumult in Berlin einen Einfluss auch auf uns hat, sei es halt Partyszene, ne, aber auch so Unruhe irgendwie innerlich. So.
Ja, voll. Also gerade mit mir als hochsensiblen Menschen, ich brauche das, rauszukommen. Ich bin auch jetzt an den Stadtrand gezogen vor ein paar Jahren, also so ziemlich an dem Punkt, wo ich in die stationäre Therapie gegangen bin. Und das, ich merke einen himmelsweiten Unterschied, wenn ich rausfahre, weil ich wohne direkt am See und am Wald. Und ich merke, das ist dann wie so, ja, wie so ein Filter auf einmal, der alles ruhiger macht in meinem Kopf. Das tut mir sehr gut.
Ja.
Ich merke auch, dass meine Eigenwahrnehmung sich total verändert hat. Ich bin viel okayer mit mir. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ey, ich bin voll fein mit mir.
Aber das ist ja auch einfach unmöglich.
Ist ein Prozess, definitiv, aber es ist total schön zu sehen, oh, ich kann auch mal stolz auf mich selbst sein. Ich kann mir eingestehen, dass ich Dinge gut kann. Und ich kann Komplimente auf einmal auch annehmen. Aber halt auch generell im Alltag, mich überfordern Sachen nicht mehr so viel. Ich kann mich besser regulieren. Ich bin achtsamer in Gruppenkontexten und allgemein glücklicher.
Und kannst du auch mehr für dich benennen, was du brauchst, weißt du mehr, was du brauchst, kannst es kommunizieren?
Total. Ich kann Grenzen besser setzen. Ich bin auch sehr klar mit meinen Grenzen geworden. Ich brauche Ruhe, ich brauche guten Schlaf. Ich merke, sobald ich eine Nacht nicht gut geschlafen habe, ich komme damit klar, aber mein Nervenkostüm, ich bin dann halt einfach schneller reizbar. Ich brauche eine gesunde Ernährung. Ich trinke sehr wenig Alkohol. Wenn ich merke, ich habe gerade eine Phase, wo ich sehr gestresst bin, verzichte ich komplett drauf. Und ich brauche neben all den Themen, all den Sachen, die ich gerade schon erwähnt habe, meine FreundInnen und meine Familie. Ich brauche gute soziale Kontakte, tiefe, liebevolle Begegnungen.
Ja.
Ja.
Und funktioniert das immer gut oder gibt es da auch manchmal Momente, wo dir auch das über den Kopf steigt? Dass du nicht schaffst, dich da dann irgendwie zu regulieren oder?
Immer seltener tatsächlich, weil ich die Warnsysteme früher erkenne und auch dann handle. Vorher habe ich sie oft ignoriert. Ich merke aber, dass das funktioniert nicht mehr. Ich möchte das, ich möchte so auch gar nicht mehr leben. Aber klar, ich merke immer ganz schnell, dass gerade irgendwas zu viel ist, wenn ich am Wochenende nicht mehr rausgehen möchte, mich nur noch von Pizza und Kohlenhydraten, also wirklich ungesundem Essen, was schnell Energie gibt, ernähren möchte und in meinem Bett vergrabe und gar keine Nachrichten mehr beantworte und mir ist alles zu viel. Ich habe so ein Überforderungsgefühl und selbst meine engsten Menschen sind mir dann schon zu viel. Ich will einfach nur alleine sein. Also fair enough, ich brauche auch Zeit für mich alleine, aber das ist halt dann schon ein Ticken zu viel. Dann ist da schon irgendwas an irgendeiner Stelle übersehen worden. Mhm. Und das passiert immer noch, natürlich, gerade wenn ich viel arbeite und dann ja eben nicht mir diesen einen Nachmittag, Abend, Tag gönne, wo ich mal alleine bin und mal abschalten und reflektieren kann, sondern mich dann zupacke mit irgendwelchen Terminen, wozu ich halt auch einfach tendiere.
Mhm. So, ja. Ja, same, habe ich auf jeden Fall auch. Mhm. Bei mir sind auch immer noch so Tage, wo ich dann Fastfood esse und keine Ahnung, aber irgendwie, ja, irgendwie ja denke ich mir okay. Dann auch so.
Ist ja auch mal okay. Also ja, genau. Es geht ja nicht darum, dass es nicht mal okay ist. Ich finde es einen Unterschied, wenn man sagt, boah, ich habe heute bewusst Lust auf einen Burger oder Pizza oder irgendwie sowas. Es ist ja das Unbewusste daran, was ja das Gefährliche ist, beziehungsweise das, was mir nicht gut tut. Mhm. Weil ich schmecke das Essen in dem Moment nicht. Es hat wieder einfach nur eine Funktion.
Ja, genau. Also, ja, safe. Ja. Das wollte ich gerade auch sagen, dass so ich manchmal dann noch zu tendiere, das dann so zu bewerten, genau, mir viel schneller bewusst machen kann, ey, das und das und das hast du gerade in den letzten Tagen gemacht und es ist absolut normal, dass dein Körper dir jetzt sagt, chill mal und hab mal Spaß am Essen. Und ist nicht jeden Tag Salat, sondern ist halt ein geiler Burger. So.
Ja, voll.
Voll, ja, ja genau. Ja. Aber genau dieses, was du auch meintest, dass es einem bewusst ist. Und ich glaube, dann kann das auch mehr okay sein. Und auch da die Empathie wieder greifen, zu sagen so, ey, ich hab Bock drauf.
Ja, und das kann ich inzwischen auch ganz gut, ne? Also wenn ich da Bock drauf habe, oh, da genieße ich das mich ein bisschen auch zu sehr, ey. Das schmeckt dann aber auch. Und das ist dann auch schön, weil das ist ja, das wie in auch in allen anderen Bereichen, wenn etwas bewusst wahrgenommen wird, dann ist es ja auch wunderschön. Ja. Wenn es ins Unbewusste reingeht, dann wird es schwierig.
Ja.
Und ich finde, das ist super übertragbar auf alle Bereiche.
Ja. Und wir haben heute noch gar nicht so viel über deinen beruflichen Werdegang gesprochen, aber du hast ja zwischendurch erwähnt, du hast eine Ausbildung gemacht und vielleicht kannst du da mal kurz sagen, wie sich das auch durch die Therapie verändert hat oder generell seinen Alltag. Muss ja nicht nur beruflich sein, sondern vielleicht auch so Aktivitäten, die du vielleicht vorher nicht so geschafft hast oder weiß ich gar nicht, ob so war, aber hat sich da irgendwas verändert oder?
Ja, also definitiv. Ich habe damals die Erzieherinnenausbildung gemacht. Vorher habe ich 4 Semester mit ganz großen Anführungsstrichen studiert. ich habe es zumindest versucht, damals Französisch und Italienisch auf Lehramt für Gymnasialoberstufen. Okay. Ja, ich wollte es mir richtig geben. War tatsächlich seit meinem 6. Lebensjahr immer mein Traum, Lehrerin zu werden. Und da ich aber gemerkt habe, okay, Uni, boah, da breche ich mir einen ab, das kriege ich irgendwie nicht hin und war sehr schnell sehr frustriert. Dachte ich mir, okay, was ist naheliegend? Okay, Erzieherin, weil es ist ja auch pädagogisch. Und habe die Ausbildung gemacht. Super, war eine richtig schöne Ausbildung. Ich bin da richtig aufgeblüht. War die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Da in der Ausbildung fing das aber schon an, dass ich viele Fehlzeiten entwickelt habe, weil es mir nicht gut ging. Und ich hatte sehr großes Glück, dass ich extrem gut war. Ich hatte sehr gute Noten, weil ich stand schon echt auf der Kippe. Sie haben auch gesagt, hätten sie nicht so gute Noten, dann würden wir sie schon längst rausschmeißen, ne? Und da habe ich ja auch schon gemerkt, okay, ich muss echt mal an meiner Verantwortung für mich arbeiten und an meiner Struktur. Aber gleichzeitig war ich ja überfordert mit anderen Themen und konnte das gar nicht aufrechterhalten. Und das hat sich zum Beispiel sehr stark verändert. Dass dadurch, seitdem ich mich meistens gut um mich kümmere, fällt es mir auch leichter, mich gut zu strukturieren und halt viel verantwortungsbewusster zu sein. Ich bin jetzt viel verlässlicher, also sowohl im Job, aber als auch in Freundschaften und Partnerschaften. Man kann sich jetzt auf mich verlassen. Mhm. Das konnte man vorher einfach nicht. Und das ist halt natürlich schwierig dann auch. Also ich hatte auch oft schon Jobs, wo ich gekündigt worden bin, weil ich ständig zu spät kam oder weil ich gar nicht kam oder weil ich mich habe krankschreiben lassen, weil mir alles zu viel war. Und da hat mir die Therapie natürlich auch total geholfen. Genau. Ich habe, mein erster Job nach der Ausbildung war in einer therapeutischen Jugendwohngruppe, wo der Schwerpunkt auf BorderlinerInnen mit selbstverletzendem Verhalten und Schizophrenie lag. Und da bin ich auch das erste Mal auf DBT gestoßen, was ich dann ja selber dann auch in der stationären Therapie hatte. War super, weil DBT kann man auf so viele Sachen halt übertragen. Ich merke jetzt gerade so typisch ADHS, ich springe ganz viel in den Themen.
Ja, ja gut, ich habe dir aber auch so eine super allgemeine Frage gestellt.
Okay, ich versuche den roten Faden zu halten. Ja, dann ging es weiter. Da habe ich dann auch, war ich maßlos überfordert, wurde auch nicht, meine Probezeit wurde nicht verlängert, war auch okay so. Und dann habe ich 5 Jahre in der Kita gearbeitet, in der Krippe. Das war sehr süß und auch sehr schön. Mit der stationären Therapie habe ich aber gemerkt, ich will mich weiterentwickeln und auch, ich war schon seit von Kindheit an Tänzerin und habe da wieder, also dadurch, dass ich halt mich vielen Clubs bewegt habe und halt auch Drogen konsumiert habe, gar nicht mehr in der Tanzschule und habe da so den Bezug zu verloren und habe den in der Therapie wieder für mich gefunden. Und dann war mir klar, ich will das halt auch irgendwie beruflich machen und bin seit letztem Jahr August in einer Ausbildung zur Tanz- und Bewegungstherapeutin. Und dafür brauchte ich auch ein anderes Klientel. Mit kleinen Kindern wollte ich nicht mehr weiterarbeiten, ich wollte mich weiterentwickeln und bin dann quasi als Quereinsteigerin in einen Träger reingegangen, wo ich als Einzelfall- und Familienhelferin arbeite und jetzt auch einmal die Woche einen Workshop für junge Frauen anbiete zum Thema Empowerment, wo ich halt auch heilpädagogischen Tanz mache und die Inhalte meiner tanztherapeutischen Ausbildung halt schon nutzen kann. Und das hätte ich vor ein paar Jahren mir gar nicht zugetraut.
Ja. Ja. Ja, voll nice, irgendwie, wie sich das so entwickelt hat und du auch da deinen Weg gefunden hast. Ja. Musst du vorhin auch noch mal dran denken, als du das mit der Lehrerin gesagt hat, da sind wir jetzt gerade bei einem anderen Thema kurz, aber man kann ja mittlerweile auch voll so Quereinstieg in als Lehrerin machen, weil ja. Es ja einfach viel zu wenig Personen gibt, die es machen. Also vielleicht, aber ich meine, wenn du auch da deine
tanztherapeutische Aus- Wie bitte? Ich möchte nicht mehr Lehrerin werden.
Ach so, nee, okay, dann nehme ich das wieder zurück.
Nee, alles gut.
Du hast deinen Weg gefunden.
Ich habe meinen Weg gefunden. Also ich möchte tatsächlich später irgendwann mal mit Suchtkranken arbeiten. Ja. Also ich glaube, das ist so typisch, dass wenn man selber irgendwie Berührungspunkte mit solchen Themen hatte, dass man auf einmal merkt, okay, wie kann ich das dann jetzt? Weiß ich nicht, ob das immer der richtige Weg ist. Ich werde sehen, ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Ja. Ich bin jetzt gerade erstmal sehr glücklich mit den Workshops, die ich mache und mal gucken, was sich da auch weiter im sozialen Bereich damit aufmachen wird mit der Ausbildung. I will see, aber ja, ich bin mutiger geworden, ja, mir Dinge zuzutrauen und zu sagen, hey, das kann ich schaffen.
Ja, ja. Das war bei mir ja ähnlich. Bei mir gibt es ja jetzt nicht persönlich das Thema Sucht, aber in meinem Umfeld gab es das und es hat mich sehr beeinflusst. Und da habe ich auch lange Zeit gedacht, ich will in dem Bereich arbeiten, habe auch dann an dem Bereich gearbeitet. Und der Job hat mir dann tatsächlich gezeigt, nee, ich brauche erstmal eine Therapie. Und ich glaube, es kann aber voll der Vorteil sein, wenn man entweder es selber oder im nahen Umfeld erlebt hat, weil du weißt ja, wie diese Schwierigkeiten sind. Entweder mit der eigenen Sucht oder mit der Sucht von anderen, wie gehe ich damit um? Glaube ich, kann voll der Vorteil sein für die Arbeit. Aber wichtig dafür ist natürlich erstmal die eigene Arbeit mit sich selber, um das auch zu trennen. Weil bei mir war das dann echt ganz oft, dass meine persönlichen Konflikte da dann mit reingespielt haben in die Arbeit und ich dann, also ich glaube, so im Kontakt war ich noch professionell, aber zu Hause hat es mich dann so mitgenommen und hat mich dann so beeinflusst. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig. Aber ich meine, du hast ja da schon einen voll langen Weg vor dir oder hinter dir, sagen wir es so rum. Und deswegen glaube ich, dass es auch ein super Vorteil sein kann, in so einem Bereich zu arbeiten, weil man ja viel persönlicher und näher auch mit den Personen arbeiten kann, als wenn du jemand bist, der noch nie Kontakt zu irgendeiner, noch nie konsumiert hat oder so. Ja. da dann auf einmal einer anderen Person sagt, wie sie es jetzt machen soll, obwohl du gar nicht weißt, wie sie es anfühlt. Deswegen, also ich glaube, da auf so einer empathischen Ebene kann man das wahrscheinlich gut. Ich zum Beispiel für mich selber habe entschieden, nee, will ich nicht, kann ich nicht. Ich habe zwar auch viel damit gearbeitet und ich kann viel besser damit umgehen im Alltag, aber ich merke, ich brauche eine Distanz.
Ja, genau. Und das muss ich für mich, glaube ich, auch noch herausfinden. Es ist eine Richtung. Mal schauen.
Ja. Voll. Aber ich meine, das kannst du ja auch nur rausfinden, indem du es machst und ausprobierst.
Genau. Und ich meine, wie du schon sagtest, ich kann dem, glaube ich, auf einer ganz bestimmten Augenhöhe begegnen. Ja, also ich muss sagen, ich bin mit dieser ganzen Drogenthematik einfach durch. So, ja. Ich habe für mich diese Distanz da schon. Ja, ich mache jetzt erstmal die Ausbildung, Step by Step.
Und dann sprechen wir nochmal darüber.
Genau.
Ja, ich glaube auch fast, dass wir eigentlich am Ende sind.
Ja.
Wie ich ja alle meine GästInnen am Ende mal frage, möchtest du noch eine Message mitgeben?
Ja.
Vielleicht gibt es irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt.
Ja, traut euch. Also meine Message ist definitiv, traut euch, euch mit euch selber auseinanderzusetzen. Auch wenn es richtig wehtut. Das ist nur ein Gewinn.
Ja. Und wie hat es sich angefühlt für dich, da heute drüber zu reden hier?
Es war okay. Ich habe auch bemerkt, dass ich an einigen Punkten, jetzt wird es für mich emotional, aber mir ist es halt super wichtig, da offen drüber reden zu können, weil eben das Stigma noch so groß ist und es muss mehr aufgeklärt werden. Es muss mehr in unsere Köpfe reinkommen, dass psychische Probleme genauso sind wie ein gebrochenes Bein, nur dass man es halt nicht sieht. Ja.
Jetzt nochmal ganz kurz, jetzt hole ich nochmal kurz aus, aber das habe ich bei mir richtig krass gemerkt, als ich mein BAföG verlängern wollte. Ich bin ja schon aus der Regelstudienzeit raus und eigentlich kriege ich kein BAföG mehr. Und ich habe dann erst meine Therapie benutzt, um noch zu sagen, ey, ich konnte deswegen halt nicht vollumfänglich studieren. Ich hatte halt Therapie als Priorität, schaffe ich nicht. Haben sie mir nicht anerkannt. Dann hatte ich aber auch ein gesundheitliches Problem letztes Jahr, also medizinisch.
Mhm.
Da habe ich denen das geschrieben, haben sie sofort anerkannt.
Ja, und das zeigt ja auch, wie unsere Gesellschaft noch aufgebaut ist. Und es wird auch noch ein langer Weg sein, weil das einfach feststeckt, gerade in den älteren Generationen, denke ich mir. Ja, deswegen ist dieser Podcast, glaube ich, auch so wichtig.
Ja, und es ist wichtig, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen.
Ja.
Und deswegen finde ich es auch super toll, dass du heute hier warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Es ist echt so unterschiedlich, die Wege, Geschichten sind, so ähnlich sind aber irgendwie auch die Erfahrungen dann innerhalb der Therapie des Weges, den man geht. Und ich glaube, das verbindet uns am Ende, weil man fühlt sich nicht mehr so alleine. Zumindest ist es bei mir so. Also es gibt mir jede Folge, ich bin zwar jedes Mal aufgeregt und habe irgendwie auch ein bisschen Schiss davor, aber ich gehe irgendwie jedes Mal mit dem Gefühl raus, krass, ey. So, man connectet sich dadurch einfach auch mehr, ne?
Ja, man ist doch nicht allein.
Ja.
Und es sind mehr, als man denkt.
Ja.
Ja, deswegen danke, dass ich da sein durfte.
Ja, danke, dass du da warst. Es war sehr schön.
Ja, fand ich auch.
Und also wenn ihr Fragen habt an Vanessa, könnt ihr die unter den Post, den ich dazu poste, gerne stellen. Können wir beantwortet Vanessa bestimmt gerne. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht kommst du ja einfach irgendwann nochmal zu Gast.
Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt.
Ja, vielen Dank und bis ganz bald.
Ciao.
Ciao.
Ich habe das Gefühl, wir haben übel lange geredet.
Falls du mehr zu diesem Thema erfahren oder selber hier sprechen möchtest, dann besuch mich gerne auf Instagram unter generationtherapy_podcast.